ARD. Der Sonntagsbrunch mit Katja Henkel und Fritz Karl. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Er sagt von sich, ich bin ein Vielspieler. Ja, das stimmt, denn der Österreicher ist schon in so viele verschiedene Rollen geschlüpft, er hat sie selbst gar nicht mehr gezählt. Über die Liebe zu seinem Beruf spricht der 58-Jährige in unserem Podcast, den es auch in der ARD-Audiothek gibt. Fritz Karl ist vielseitig und jetzt spielt er einen Psychologen im neuen ARD-Salzburg-Krimi. Mit Schauspielerin Elena Uhlig und seinen Kindern lebt er in München. Er ist ein absoluter Familienmensch, liebt den Humor seiner Frau und ist mit ihr unterwegs, um Comedy-Programme und Lesungen zu machen. Auch mit Webserien, die zu Hause entstehen, ist er erfolgreich. Ob historische Rollen oder Märchenfiguren, Fritz Karl ist gern und viel als Schauspieler unterwegs. Er spielte schon den Liebhaber oder auch den Bösewicht und früher sang er bei den Wiener Sängerknaben. Was er heute macht, wenn er mal nicht dreht, ja, lernen Sie Schauspieler Fritz Karl näher kennen jetzt in unserem MDR Sachsen Sonntagsbrunch Podcast. Der neue Salzburg-Krimi im Ersten. Sie spielen, so steht es in den Ankündigungen, den charismatischen wie eigenwilligen Ermittler. Erzählen Sie uns ein bisschen mehr über diese Rolle.
Naja, das ist eigentlich ein Kriminalpsychologe, es ist kein Ermittler. Der ist nämlich, geht immer seine eigenen Wege und hat eher Probleme mit der Polizei. Und die Polizei arbeitet eigentlich nur widerwillig mit ihm zusammen. Und hat er gleich am Anfang sozusagen wirklich Probleme mit einer jungen Kommissarin, die er nicht kennt. Und sie kennt ihn nur aufgrund seines Rufes. Aber er ist kein Stinkstiefel, in dem Sinne ist schon ein sympathischer Kerl und der alles mit so ein bisschen einem Humor auch angeht.
Tod am Wolfgangsee heißt der erste von zwei neuen Salzburg-Krimis. Worum geht's denn in diesem ersten Fall?
Also wenn ich das verrate, schaut man sich ja den Fall nicht mehr an.
Ein bisschen was.
Naja, es wird am Anfang treibt sozusagen ein Gekreuzigter auf einem Segelboot den Wolfgangsee entlang, wird von einem Fischer gefunden. Und der Thomas Mayberger, der Psychologe, den ich spiele, ist eigentlich ein Freund der Familie des Verstorbenen. Und so kommt die Kommissarin und der Mayberger, der Kriminalpsychologe, zusammen. So, und dann beginnen die Ermittlungen.
Was wo waren liegt Sie dahinter? Da und wann waren Sie dort?
Nein. So funktioniert das bei dieser Sache nicht. Das ist nicht, wo waren Sie um 20.15 Uhr?
Ja, deshalb provoziere ich Sie ja ein bisschen, dass Sie uns da was verraten.
Ja, sondern es geht hier eigentlich, also der Zuschauer wird eigentlich entführt in eine Art sakrale Kunstwelt. Ja? Also diese ganzen Kreuzigungen haben offensichtlich etwas mit sakraler Kunst zu tun. Ob das dann wirklich so ist, das weiß ich nicht. Das wird der Zuseher dann rausfinden.
Sie haben da auch am Drehbuch mitgeschrieben, habe ich gelesen.
Deswegen werden Sie die Fragen, wo waren Sie um 20.15 Uhr nicht hören. Nein, das ist eigentlich eine ganz tolle Bildergeschichte. Ja, ich habe das Drehbuch geschrieben, eigentlich zum ersten Mal ein Drehbuch geschrieben. Mich hat das immer interessiert, ob ich sowas überhaupt kann. Und ich habe mit dem Produzenten geredet. Ich sage, okay, ich würde gerne ein Drehbuch schreiben. Wir machen keinen Vertrag. Ich gebe auch kein Exposé oder kein Treatment ab, sondern ich schreibe ein Drehbuch. Und wenn es fertig ist, gebe ich es euch. Und ihr könnt dann entscheiden, ob ihr das machen wollt oder nicht. Also ich mache das auf mein eigenes Risiko, wenn man will. Mhm. Weil das ist ja auch nicht meine Profession. Und es hat mir aber riesen Spaß gemacht. Ich hatte schon eine Geschichte im Kopf und denen hat die Geschichte gefallen. Und ja, dann war der Regisseur da und der Kameramann und die haben das umgesetzt. So einfach war das.
Woher kam denn überhaupt die Idee, einen Salzburg-Krimi zu machen? Ich meine, es gibt im ersten den Zürich-Krimi, den Passau-Krimi und so weiter und so weiter.
Also diese Figur des Thomas Mayberger, die gibt es ja schon länger. Wir haben das früher hier in Österreich gemacht für Servus TV. Da hieß es Mayberger und wir haben damals so 45-minütige gemacht. Das war dann einfach so im Serienformat. Es gibt auch ein wirkliches Vorbild. Es gibt in Salzburg einen Gerichtspsychologen und der stand mehr oder weniger Pate für diese Figur. Also diese Figur gibt es wirklich. Das ist wirklich ein Psychologe, ein Gerichtspsychologe. Hier machen wir einen Kriminalpsychologen, der auch zaubern kann. Das ist eine der Fähigkeiten von Mayberger. Er ist gern ein Magier, ein Zauberer. Und der stand auch Pate für diese Figur und war in dem ersten Jahr der Dreharbeiten, war der mehr oder weniger begleitete mich ja täglich am Set. Der war da, der hat mich gecoacht, der hat mir die Zaubertricks gezeigt, der hat mir gezeigt, wie man Explorationen macht. Das sind sozusagen Befragungen. Die Psychologen nennen das nicht Verhör oder Befragung, sondern Exploration, weil das wird nach einer gewissen Form wird das gemacht. Ja, und so haben wir das jetzt, gab es einfach die Co-Produktion mit der ARD. Und jetzt wird dieser Film der Salzburg-Krimi genannt. Und wir haben uns wieder sehr bei diesen 92ern sehr an das Original, sozusagen an diese Figur, die es wirklich gibt, angenähert.
Klingt interessant. Wie geht's so sonntags vormittags bei Ihnen zu? Wir haben heute Sonntag. Wie ist so normalen Sonntag bei Ihnen?
Also
wenn alle zu Hause sind natürlich.
Wenn alle zu Hause sind, das heißt, wenn wir am Vortag keine Vorstellung hatten und nicht anreisen müssen und keiner gedreht hat am Samstag in die Nacht hinein, sondern wenn wirklich alle da sind, was sehr selten passiert. Mittlerweile noch seltener, weil ich habe schon also größere Jungs, nicht? Und die gehen natürlich oft gerne dann Samstagabends weg.
Ja.
Und dann wird es spät. Aber ansonsten versuchen wir eigentlich auszuschlafen. Und gemeinsam zu frühstücken und so langsam in den Tag zu starten. Mhm. Ja, wobei das Frühstück bei uns immer eine größere Sache ist. Das erstreckt sich dann meistens über 2 Stunden, bis jeder sozusagen seine speziellen Wünsche in der Küche abgegeben hat, die ich dann immer zu erfüllen habe.
Also es gibt Sonntag ein bisschen anderes Frühstück als sonst, ne? Weil man hat auch mehr Zeit.
Ja, natürlich, ja. Das gibt es ja dann von, ich hätte doch gerne ein pochiertes Ei. Sag ich, bitte was? Ja, aber ich mag heute kein Spiegelei. Vielleicht ein Egg Benedict auf einem kleinen Toast mit Avocado. Natürlich, kommt sofort. Ja.
Na, gut, wenn Sie das können, Mensch.
Das ist gar nicht so schwer.
Aber sonst so querbeet?
Ja, manchmal gibt es auch in der Früh Palatschinken. Also das gibt es auch, Pfannkuchen oder Palatschinken.
Ich melde mich für das nächste Sonntagsfrühstück bei Ihnen mit an, ja?
Gut. Also das ist dann sehr gemischt. Also es macht aber auch Spaß und es helfen alle mit und kochen miteinander. Okay. Das ist bei uns überhaupt so. Auch meine Kinder, die können alle schon kochen.
Und dann können sich alle darauf einigen, was so am Sonntag gemacht wird oder macht dann doch jeder mal seins?
Das ist ja das Problem, deswegen dauert das so lange. Weil jeder hat einen anderen Wunsch und jeder macht seins, dann steht man sich wieder in der Küche im Weg. Eigentlich ist es auf gar keinen Fall ist es ein ruhiger Sonntagsbeginn, sondern es ist eher eine Küchenschlacht.
Und danach?
Danach
macht jeder seins.
Räume ich weg.
Okay. Naja, einer muss es machen, ne? Man kann gar nicht so alles aufzählen, was Sie schon so gespielt haben. Seit 1989 stehen Sie vor der Kamera. Ich denke an Landkrimi, an Falk, an Überväter. Sie sagen von sich auch, ich bin ein Vielspieler. Haben Sie irgendwie mal gezählt, in wie vielen Filmen Sie da mitgemacht haben?
Nein.
Nein.
Das ist ja ein, dieser Beruf ist ja ein Langstreckenlauf, nicht? Ja. So sehe ich das. Also es gibt ja Höhen und Tiefen und ich habe da nie gezählt, wie viel ich da gemacht habe. Ich habe auch viel Theater gespielt. Aber da kommt halt schon was zusammen. Aber ich bin Homo Ludens, wie der Lateiner sagen, wie ein spielender Mensch. Mhm. Das macht mir riesen Spaß. Also das ist halt meine Leidenschaft und ich habe das Glück, dass das so aufgegangen ist. Das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, dass man einen künstlerischen Beruf macht und dass man damit Erfolg hat und dass man davon leben kann. Das ist ja schon ganz toll und eine Familie ernähren kann. Umso mehr ist es toll, dass es mir Riesenspaß macht, also in einem Beruf tätig zu sein, der einen erfüllt, den man mit Leidenschaft macht und dafür noch belohnt wird oder gut bezahlt wird. Das ist toll.
Mhm. Sie sind schon ein sehr fleißiger Schauspieler. So übers Jahr, wie viel sind Sie unterwegs zum Drehen? Oder ich stelle mir das schon vor, dass Sie viel gar nicht zu Hause sind.
Ja, also das ist unterschiedlich. Also im Moment sind wir eigentlich sehr viel unterwegs, weil wir unser Programm spielen, die Ulig und ich, Beziehungsstatus erledigt.
Da reden wir noch drüber, ja.
Und wenn man dreht, es ist meistens so, ich bin nach München gezogen, weil ich früher relativ viel in München gedreht habe. Kaum lebe ich hier in München, drehe ich in München überhaupt nicht. Sondern ich drehe in Berlin oder in Hamburg, ja. Oder ich drehe plötzlich viel in Österreich. Mhm. Also das ist ganz komisch. Man kann das nie irgendwie planen. Aber unsere Familie oder vor allem unsere Kinder kennen ja das nicht anders. Die kennen ja, wir sind so ein fahrendes Volk. Wir sind natürlich, wir versuchen das immer gut abzufedern und dass wir, dass immer einer von uns zu Hause ist. Wir haben aber natürlich eine ganz tolle Unterstützung seit Jahren, unsere Kinderfrau, die eigentlich seit 14 Jahren bei uns ist und ein Teil unserer Familie wirklich ist. Ansonsten würde das nicht gehen, ja. Aber es geht hier oft bei Familienzeit ja nicht um Quantität, sondern um Qualität. Außerdem, meine Söhne sind in einem Alter, wo sie eher froh sind, wenn ich außer Haus bin. Ich muss mir da mal versichern, warum bist du schon wieder da? Ist der langweilig? Hast du nichts zu drehen? Habt ihr keine Vorstellung?
Sie sind der Neue im Ersten im neuen Salzburg-Krimi, den es am kommenden Donnerstag gibt. In Salzburg und dieser herrlichen Umgebung zu drehen, war sicher auch ein tolles, in Anführungsstrichen, Heimspiel für Sie.
Naja, ich komme aus dem Salzkammergut. Ich komme mehr oder weniger vom Nachbarsee, vom Traunsee. Das ist ja diese Salzkammergut-Seenplatte. Da gibt es ja Fuschelsee, Wolfgangsee, Mohnsee, Attersee, Traunsee. Und wenn man dann rübergeht ins steirische Salzkammergut, gibt es ja den Altaussee. Das ist eine unglaublich schöne Gegend, in der ich groß geworden bin. Ich bin am Traunsee groß geworden. Das ist eher ein dunkler See, sehr kalt, sehr tief, sehr gebirgig. Und der Wolfgangsee ist eher lieblich. Mhm. Das Tolle an der Gegend ist natürlich mit Salzburg. Also Salzburg ist ja, hat ja einen Weltruf, ja, durch Mozart, durch diese Festspiele. Und das ist im Grunde genommen so, wenn man aber in diese Stadt kommt, ist ja einfach, das ist eine kleine Stadt. Das ist ein Punschkrapferl, würde ich sagen. Und das ist also einfach, lebt einfach von diesem Aufgeblasenen. So wie Salzburger Nockerl. Salzburger Nockerl ist eine Süßspeise, die so bekannt ist, aber im Grunde genommen ist gebackener Eisschaum, Eiweiß, das aufgeplustert ist. Das hat sehr viel mit Salzburg zu tun. Mhm. Und deswegen ist es eigentlich toll, da zu drehen, weil man hat einerseits dieses Land, dieses unglaublich schöne Land, und trotzdem kann man aber gleichzeitig dieses Urbane, dieses Kleinstädtische, das aber nach, wenn es nach außen, nach so Richtung Bahnhof geht, dann kriegt das auch seine Kälte bekommen. Das ist ganz interessant, gibt es irrsinnig tolle Motive, da zu drehen. Ja. Mhm.
Ihre Eltern betrieben ein Hotel. Ja, am Traunsee, ja. Restaurant. Wie würden Sie Ihre Kindheit damals dort beschreiben?
Ja, toll. Meine frühe Kindheit war ja so, wir hatten ja wahnsinnig viel Bewegungsfreiheit. Das Restaurant meiner Eltern ist oben am Berg. Man sieht über den See, neben unserem Restaurant hatte mein Großvater zwei Skilifte gebaut. Das heißt, im Winter war ich Skifahren und im Sommer bin ich hinunter zum See. Ja. Das war alles da. Dort haben die Leute Urlaub gemacht. Und wir waren, in Bayern würde man sagen, Vogelwut. Ja. Also wir hatten einfach unglaublichen Bewegungsradius, Freiheit. Das ist ja nicht mehr so wie heute. Stimmt mich ein bisschen traurig, wenn ich heute nach Hause fahre, sehe ich eigentlich vor jedem Einfamilienhaus, haben die Leute einen Garten und drinnen ist so eine Rutsche und eine Schaukel und ein Sandkasten. Also jeder hat so seinen kleinen Einfamilienpark da errichtet für die Kinder. Das gab es früher nicht. Früher sind die Kinder von Haus zu Haus, von Bauernhof zu Bauernhof oder runter ins Tal oder runter zum See. Man war unterwegs. Wenn meine Kinder, wir haben eine Zeit lang in Österreich gelebt, und die haben gesagt, ja, geht's doch raus. Also wenn die dann zu Freunden gegangen sind, einfach, sag ich mal, die eine Viertelstunde entfernt gewohnt haben, dann haben wir einen Anruf bekommen, ihr wisst eh, dass die Kinder da sind. Also das ist, früher machte man das nicht. Früher war das, früher waren wir selbstständig, wir haben auf uns aufgepasst, wir waren am Abend zum Essen, waren wir wieder zu Hause, das war toll, das war eine tolle Kindheit. Und ich kam ja dann relativ früh zu den Sängerknaben und als ich zurückkam, habe ich dann im Betrieb meiner Eltern auch mitgeholfen, mitgearbeitet. Und wie gesagt, es war ein Gasthaus, ein Restaurant ist immer ein offenes Haus. Ja, da gehen die Leute ein und aus und das hat natürlich auch das prägt natürlich auch deine Mentalität, in der du groß geworden bist, nicht? Das ist nicht etwas Verschlossenes, sondern die Türe ist offen. Du bewirtest. Du bist Gastgeber. Sowas prägt natürlich. Und das prägt natürlich auch deine Kindheit.
Wie oft sind Sie heute am Traunsee?
So oft es geht, eigentlich. Also dadurch, dass meine Familie noch dort ist, also meine Eltern und meine Geschwister und wir alle bei den großen Feierlichkeiten kommen alle zusammen, dann sitzen dann 30 Leute rund um den Christbaum und im Sommer oder so im Winter zum Skifahren, also wir schauen eigentlich, auch meine Kinder lieben das, sowohl meine großen Kinder, meine erwachsenen Kinder, wie auch die kleinen, wir fahren alle da immer gern hin.
In einem Interview haben Sie mal gesagt, ich weiß, wo ich herkomme und wo ich jetzt bin. Mir ist es gelungen, meine Träume zu erfüllen und mich immer wieder darin neu zu erfinden. Klingt danach, dass Sie sich so mit Ihren 58 angekommen fühlen.
Das ist, wie gesagt, ich habe, meine Kinder sind gesund, ich lebe mit einer Frau zusammen, mit der ich wahnsinnig viel Spaß habe und wir noch dazu miteinander arbeiten und Dinge erfinden. Wir haben Erfolg in dem Beruf, in dem wir machen. Also wir sind gesund. Also toll. Es ist wirklich toll. Und wir genießen das. Es gibt jeden Tag gibt es was Neues. Es wird jeden Tag etwas Neues erfunden. Vor allem die Ulig ist ja ein Quell der Unruhe, möchte ich sagen. Und ja, das Leben ist toll. Es ist eine hervorragende Herausforderung. Das Einzige, was ist, dass man weiß, dass es irgendwann endet, nicht? Dass es den Tod gibt und das ist eine, empfinde ich als eine bodenlose Frechheit, als eine der blödesten Erfindungen, die es gibt. Sowas Dummes.
Ulig und Karl, ja, sie sind gemeinsam auch auf Tournee mit ihrer Lesung Die Ehe, eine feindliche Übernahme. Anfang April auch in Dresden und Leipzig.
Wir spielen da noch in Dresden und Leipzig, spielen wir, glaube ich, noch Beziehungsstatus erledigt.
Okay.
Und das neue Programm, das startet im Herbst, an dem arbeiten wir gerade, das heißt Die Ehe, eine feindliche Übernahme. Okay. Aber jetzt spielen wir noch Beziehungsstatus erledigt und waren damit schon mal in Dresden, das war eine wunderbare Vorstellung, auch in Leipzig und kommen wieder und kommen gerne wieder. Mhm.
Was kann man da erwarten, wenn man jetzt liest, Beziehungsstatus erledigt? Gut, da kann man sich schon einiges denken, aber was kann man an so einem Abend von Ihnen beiden erwarten?
Ja, das ist jetzt schwierig zu erklären, nicht? Weil wenn ich Ihnen jetzt sage, es ist eine Lesung, ist jeder abgeschreckt und sagt, um Gottes Willen, was ist da? Fakt ist, es ist eine Lesung, aber es ist eine szenische Lesung. Es gibt Texte von Tucholsky, von Kästner, von Verissimo drin, es gibt selbstgeschriebene Szenen drin, es gibt Szenen aus den Büchern von der Ulig. Und es ist aber ein Abend, wo man sich als Paar oder wo man sich als Mensch wiedererkennt und über sich lacht. Man lacht niemanden aus, sondern man kann über sich lachen. Ein Paar kann über sich lachen und sagt, siehst du, erkennst du uns, genauso bist du. Und man sagt, genauso bist du. Also die Leute gehen immer wirklich gut gelaunt raus. Es ist ein wirklich sehr, sehr unterhaltsamer Abend. Es ist lustig und es ist ein sehr gescheiter Abend. Und es ist, obwohl es eine Lesung ist, es ist keine Lesung. Es ist ein Fest.
Ja, ich glaube, das erwarten die Leute auch, dass es lustig wird. 2.4. Alter Schlachthof Dresden, 3.4. Haus Auensee in Leipzig. Ihre Frau Elena Ulig war auch schon zu Gast bei uns im Sonntagsbrunch. Ich glaube, wir und Sie lieben ihren ganz speziellen Humor. Aber meine Frage, ist sie zu Hause tatsächlich auch immer so lustig?
Niemand ist immer lustig, ja, aber sie ist schon sehr lustig. Ja, wir haben wirklich, also jetzt sind wir schon ziemlich lange zusammen. Ich würde sagen, die Saison zieht sich schon ein bisschen. aber was uns wirklich verbindet, ist ein Humor, ja. Also das ist auch wirklich, bei uns geht es ja wirklich, wir sind sehr temperamentvolle Menschen und genauso sind unsere Kinder sehr temperamentvoll. Bei uns geht's auch wirklich oft laut her und sehr emotional. Aber da gibt es irgendwie, niemand geht irgendwie dann beleidigt ins Bett oder man redet nicht mehr miteinander, sondern es wird meistens immer irgendwie ausdiskutiert oder ausgeschrien oder ausgelacht. Okay. Also, und das Wichtige ist, dass man sich selber nicht zu wichtig nimmt und dass man den Humor behält. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Mhm. Und die Ulig ist auch so, ja. Die ist, Das ist schon, sonst würde das nicht funktionieren.
Sie beide als Schauspielerpaar im Film gab es ja auch schon. Machen Sie sowas wieder? Gibt es vielleicht irgendwas, worüber man da schon sprechen kann?
Man kann nicht darüber sprechen, aber es gibt Ideen. Okay. Es gibt da Ideen, dass wir was machen miteinander und mal schauen. Also das ist ja wenn man Theater macht oder wenn man so eine Show macht, die wir machen, das ist manchmal kann man da viel, viel wendiger sein, wie wenn man dann einen Film macht oder Fernsehen macht, weil das braucht einfach Vorbereitung und das ist doch ein großes Schiff, so ein großer Tanker, so eine Sendung, so ein Sender, der sich in Bewegung setzt. Aber es gibt da etwas, aber man kann noch nicht ganz wirklich konkret darüber reden.
Sie könnten ja ein schönes Drehbuch schreiben.
Ja, könnte ich.
Ich höre raus, es ist in Arbeit. Wir reden später drüber, wenn es soweit ist. Dann lade ich Sie beide ein und dann schauen wir mal. Sie haben sehr lustige Webformate mit Ihrer Frau zusammen gemacht. Ich glaube, das fing so mit dem Corona-Tagebuch an.
Ja, das war Ulix Tagebuch. Und das war eigentlich die Idee von der Ulig, weil er gesagt hat, Moment mal, wir sind alle hier im Lockdown und irgendwie unser Beruf ist doch, die Leute zu unterhalten, und lass uns doch was machen. Und so fing das an. Ja, sie hat das Handy aufgestellt und hat gesagt, sag was. Und ich habe nichts gesagt. Ja. Und dann redete sie auf mich ein. Und so sind diese Figuren eigentlich so wie ein Beckett-Theater. Einfach zwei Menschen sitzen vor einer weißen Wand und es sind auch diese Archetypen mehr oder weniger entstanden. Und man hat sich man hat in diese Richtung gearbeitet, dass der Mann, der daneben sitzt, der sozusagen die Frau erträgt und die Frau, die immer auffordert, ihm irgendwas zu machen und widerwillig macht er dann mit. Es ging so weit, dass es Petitionen gab, rettet Herrn Karl. Ja.
Vor Weihnachten gab es auch was sehr Schönes letztes Jahr.
Letztes Jahr, da haben wir zwei Figuren gespielt, ja, das Anele und Ramon. Ja, das war, da drehte sich das ein bisschen um. Das ist ein anderer Archetypus, den wir da machen. Und da hatten wir sehr großen Spaß. Auch das habe ich sehr gern gemacht. Wir mussten so lachen manchmal, unglaublich.
Aber man kann schon sagen, Ihre Frau initiiert das schon ein bisschen mehr, denkt sich da was aus oder sind Sie das wirklich beide?
Na, das sind wir beide. Meine Frau ist der Senderchefin, würde ich mal sagen, und ich bin Redakteur und Regisseur. Also das geht nicht, dass das einer macht. Ja. Also die Ulig macht ihren Shop, die macht ihre Mode, die macht auf Instagram ihre Stories und Reels. Und wir machen gemeinsam sozusagen so das Unterhaltungsprogramm für diesen Sender. Senderchefin ist die Ulig, ich bin Redakteur und Regisseur.
Na, da hätten wir das auch mal besprochen. Wir haben Sie zum letzten Weihnachtsfest auch im Märchen von der Schwanenprinzessin gesehen. Sowas macht bestimmt ganz viel Spaß.
Ja, ich habe diesen Film noch nicht gesehen. Ich muss ihn mir anschauen.
Unbedingt.
Ja, und ich habe es meinen Kindern versprochen, dass wir uns das anschauen. Ja, das war natürlich unglaublich lustig. Also das ist lustig. Ja, es spielt ja den Rotbart, ja, den Zauberer. Und Märchen machen immer Spaß.
Ja, und so verkleiden und so, das ist bestimmt toll.
Gut, das gehört zu meinem Beruf.
Ja, Sie sind ja überhaupt sehr vielseitig in verschiedensten Rollen schon zu erleben gewesen. Wie schwierig ist das vielleicht auch, sich dann immer wieder so in eine ganz neue, andere Rolle reinzuversetzen?
Naja, das ist eine grundsätzliche Entscheidung, wie man seinen Beruf sieht oder wie man den Schauspielberuf sieht, nicht? Also es gibt ja auch Kollegen, die ganz toll sind, die sagen immer sich in einem gewissen Fahrwasser bewegen. Mich hat das nie immer so interessiert. Ich habe eben versucht, mich in keine Schublade stecken zu lassen. Oder, also das klingt jetzt so negativ, Schublade stecken zu lassen. Ich habe immer versucht, irgendwas anderes zu machen. Wie ich mit der Hörbiger gespielt habe, Julia, war ich plötzlich so der jugendliche Liebhaber und habe nur mehr so Angebote bekommen, jugendlicher Liebhaber. Ich sage, das interessiert mich nicht. Ich habe aufgehört mit dieser Serie und das nächste, was ich gespielt habe, war dann Jännerwein, ein Wilderer, ein Freiheitskämpfer in Bayern. Also ich versuche das schon, mir Figuren auszusuchen, die mir Spaß machen und nicht immer sozusagen, ich könnte nicht immer einen Arzt spielen, ja, also das ist so, das mag ich nicht. Ich mag das einfach immer, mich neu erfinden, Charakteren wieder neu erfinden und zu forschen. Ich werde ja fürs Lernen bezahlt. Das ist ein wirklich so ein toller Beruf. Man wird und zwar nicht nur fürs Text lernen, weil wenn ich zum Beispiel einen historischen Film mache, ja.
Da muss man erstmal nachlesen, ne?
Da muss man nachlesen, da muss man sich hineinversetzen in diese Zeit.
Ja.
Oder ich habe jetzt vorletztes Jahr Führer und Verführer Adolf Hitler gespielt. Das war natürlich eine unglaublich intensive und interessante Arbeit, sich dieser Figur zu nähern und mit diesem ganzen Material, was es da gibt. Und das ist auch natürlich wahnsinnig belastend. Aber wie gesagt, das ist ein Beruf, und so sehe ich das, der lebt von Abwechslung, von den Möglichkeiten, verschiedenste Charakteren zu studieren, sich das anzueignen, zu lernen und zu forschen, verschiedene Berufe auszuüben.
So, wie viele Anfragen flattern so bei Ihnen rein? Kann man das irgendwie sagen? Wie viele Drehbücher lesen Sie im Monat oder im Jahr?
Na, das kann man nicht sagen, weil da müssten Sie meinen Agenten fragen. Okay. Weil der verschweigt mir viel.
Okay. Wann sagen Sie aber bei einer Figur oder einer Rolle, ja, das mache ich, und wann vielleicht, ach nö?
Also das kommt drauf an, wenn ich da in einer Geschichte oder eine Figur etwas sehe und was mich interessiert und die Bedingungen so sind, dass man das auch machen kann, dann würde ich das machen. Man sagt immer, Bösewichte sind viel, viel interessanter als irgendwie der liebende Held. Der liebende Held, den liebenden Held darzustellen, ja, den Prinzendarsteller, das ist auch schwierig. Das ist, und um das gut zu machen. Unser menschliches Sein ist ja nicht gut und böse, sondern gibt es viele Schattierungen dazwischen. Und ein Held ist nicht nur ein Held und ein Liebender ist nicht nur ein Liebender, sondern gibt es ja viele, viele, viele Farben und viele Schattierungen. Mhm. Und das ist das Interessante, die rauszufinden und die zu zeigen oder damit zu spielen.
Vor dem neuen Salzburg-Krimi im Ersten habe ich bemerkt, also in den ganzen Ankündigungen, da ist eine gute Haarmatte drauf, ne? Als Ermittler. Echt oder Maske?
Naja, das ist schon, die Haare sind echt, aber es ist natürlich mit Maske und so bearbeitet, gar keine Frage. Und das ist aber dem geschuldet, dass wir gesagt haben, ich wollte wieder so in diese Richtung gehen des Originals, ja. Und das ist auch dieses sehr dunkle Haar und diese langen Haare, also das sind meine eigenen Haare, es ist keine Perücke.
Okay, also ja. Wenn Sie den Salzburg-Krimi spielen,
richtig lange wachsen lassen,
muss es immer dann die Matte werden, ja?
Okay. Das ist schwierig, weil dazwischen spielen natürlich andere Rollen. Ja. Jetzt habe ich zum Beispiel ganz, ganz kurze Haare, ja?
Ja.
Okay, das heißt, ich mache mir jetzt schon Sorgen, falls wir im Sommer oder im Herbst das drehen, wie kriege ich das hin? Mhm. Weil mit Perücke spielen ist sehr anstrengend. Mhm. Also ich habe das bis jetzt, wenn möglich, immer vermieden. Weil das ist erstens ein unglaublicher Aufwand und dann ist das Haar ist nie so, bewegt sich. Also das ist wirklich, man braucht dann eine wirklich, wirklich gute Perücke. Das gibt es auch, ja. Mhm. Aber so als Schauspieler vom Gefühl her spiele ich lieber mit Echthaar.
Sie als Österreicher kennen und lieben ja auch die guten kulinarischen Dinge dieses oder Ihres Heimatlandes, kann man ja sagen. Was mögen Sie besonders?
Oh, das ist jetzt schwierig. weil ich so breit aufgestellt.
Also wenn wir Österreich hören, denken wir ja sofort an Kaiserschmarrn, an Wiener Schnitzel, an Salzburger Nockel. Also es gibt schon so ein paar Dinge. Ja, so also, wenn man zum Skifahren ist, dann muss es halt irgendwie ein Kaiserschmarrn mal sein oder ein Germknödel.
Ja, gut.
Alles Dinge, die schön dick machen.
Verstehe. Also die österreichische Küche ist Gott sei Dank nicht nur Wiener Schnitzel, Kaiserschmarrn und Salzburger Nockerl. Salzburger Nockerl sind sowieso mehr Schein als Sein. Ja. Ich verstehe das mit ein wirklich guter Kaiserschmarrn. Ist schon sehr, sehr gut, ja?
Ja.
Gar keine Frage. Bei dem Wiener Schnitzel bin ich so, dass ich gar kein so ein Freund von Kalbschnitzel bin. Das ist das Original Wiener Schnitzel, sondern eigentlich lieber ein gutes Schweinsschnitzel esse. Wobei das Schweinefleisch muss wirklich gut sein. Da gibt es wirklich auch wirklich ganz tolle Qualität. Dann finde ich das saftiger und würziger. Schmeckt mir persönlich besser. Und bei den Knödeln, da gibt es ja von bis, nicht? Also was zum Beispiel wahnsinnig gut ist, sind Kaspressknödel. Kennt man gar nicht so, oder?
Hab ich in Österreich schon gegessen, aber ist eine Weile her.
Ja, also hervorragend. Also die österreichische Küche geht darüber hinaus. Aber ich tue mir wirklich schwer zu sagen, was mein Lieblingsgericht ist, weil ich koche selber sehr gerne und das geht von Italienisch bis Französisch bis Asiatisch und will mich da gar nicht so einschränken.
Gab es denn noch so ein Lieblingsessen im Restaurant Ihrer Eltern als Kind so?
Ja, das gab es. Das gab es, und zwar zu der Zeit, also meine Eltern stellten dann später das Restaurant um und machten wirklich so gehobene Küche mit Weinbegleitung. Vorher gab es, das war dem Tourismus einfach geschuldet, eben diese Kaiserschmarrn, Palatschinken, also Pfannkuchen, Schnitzel. Und als Besonderheit gab es Schweinsfilet Singapur hieß das.
Okay.
Also in den anderen Restaurants hieß es chinesische Jungfrau. Das war ein Schweinefilet, das wurde Schweinefilet in Medaillons geschnitten, dann wurde es paniert und mit Ei mit Parmesan, also mit so einer Ei-Parmesan-Panade herausgebacken. Dazu gab es Curry-Früchtereis. Wichtig war, dass die Cocktailfrüchte aus der Dose kamen und in den Curryreis gemischt wurden. Das Curryreis war einfach mit Currypulver. Und darüber eine dicke Cocktailsoße, Mayo, Ketchup mit Weinbrand gemischt. Das war so ein typisches 70er-Jahre-Essen. Aber diese Kombo war einfach, das ist für mich eine unglaubliche Kindheitserinnerung. Heute könnte ich das aus medizinischen Gründen gar nicht mehr essen, weil meine Galle das überhaupt nicht mehr verträgt. Aber offensichtlich war der Mensch in den 70er-Jahren magentechnisch und gallensaftmäßig noch so eingestellt, dass er die fettesten Speisen verarbeiten konnte.
Sie haben schon gesagt, Sie kochen selbst 2022. Gab es auch ein Kochbuch mit Ihrer Frau gemeinsam, französische Küche?
Genau.
Französische, weil Sie das gut können? Mögen?
Französisch deswegen. Wir haben zwei Figuren entwickelt auf Insta. Die hießen Hélène und Frédéric.
Ja.
Und die Idee war eigentlich, fing das so an, dass wir so die Haute Cuisine, ja, diese Küche ein bisschen auf die Schaufel nehmen wollten und fingen an mit Trotte de Marsan. Trotte de Marsan ist in Österreich bekannt als die Maurerforelle. Das ist nichts anderes als eine Knackwurst, aufgeschnitten mit Zwiebel und Senf.
Okay.
Oder das Butterbrot, ja, ein ganz einfaches Butterbrot, das aber dann französisch irgendwie genannt wurde. Und wir haben dann mit Französisch darüber geredet und es wurde unglaublich hochstilisiert. Das hat einen unglaublichen Erfolg und irgendwann gehen dir natürlich auch die einfachen Rezepte aus, nicht? Irgendwann ist die Essigwurst durch und irgendwann ist das Butterbrot durch und das Schinkenbrot mit Crème, auch wenn du es noch so französisch betitelst. Und wir fingen dann an, immer komplizierter und komplizierter zu kochen, hatten auch wirklich Spaß daran. Und irgendwann meldete sich ein Verlag und hat gesagt, wollt ihr nicht ein Kochbuch machen? Und ich sagte, okay, gut, dann machen wir ein Kochbuch. Ich wusste aber nicht, wie viel Arbeit das ist.
Ja.
Es ist unglaublich viel Arbeit, weil immer davon ausgegangen wird, dass die Leute, die sich Kochbücher kaufen, nicht kochen können und jeder Schritt und jedes Gramm und jede
Prise aufgeschrieben werden.
Und das muss ich natürlich alles, zur Freude meiner Kinder, habe ich dieses ganze Kochbuch natürlich durchgekocht und die Portionen und die Gewichte und alles genau notiert. Das war eine Riesenarbeit, das hat wirklich lange gedauert. Da drinnen sind hervorragende Gerichte, man kann das toll nachkochen, es funktioniert. Und etwas ist drinnen, auf das bin ich ganz stolz, das war meine Idee, es sind QR-Codes drinnen.
Ah, sehr gut.
Und man kann diese QR-Codes scannen und dann taucht zum Beispiel eine Musik auf dazu oder es taucht eine Szene mit Hélène und Frédéric auf oder wir besprechen, man hört uns reden über das Rezept. Und das finde ich überhaupt die Zukunft der Kochbücher.
Sie haben 7 Kinder, jetzt 4 mit Ihrer Frau Elena, Emil, Gustav, Frieda, Hedda. Die Jüngste ist 6. Sie haben mal den Film Übervater gespielt. Was würden Sie selbst sagen? Sind Sie für einen Vater? Auch ein Übervater?
Nein. Also meine Vaterrolle hat sich natürlich auch geändert, nicht? Also meine großen Kinder, die sind ja schon 37, das wird 38, 35 und 32. Ich habe schon 4 Enkelkinder, ja. Ich bin ja schon Opa. Und als junger Vater ist man natürlich völlig anders, wie ich jetzt bei meinem sozusagen unter Anführungszeichen kleinen Kinder bin. Wenn man jung ist, hat man nicht so viele Ängste und dann da leben die Kinder mehr mit. Man ist wirklich viel unbefangener. Und ich habe gemerkt, jetzt als älterer Vater macht man sich viel mehr Sorgen oder versucht einfach viel, viel mehr Einfluss auf die Kinder zu nehmen. Und es ist manchmal gar nicht gut. Also man muss den Kindern wirklich, das Wichtigste ist, dass man den Kindern ihren Freiraum lässt und dass man sie, dass sie ihre Selbstständigkeit haben. Und das habe ich als Kind, ich habe zuerst schon darüber gesprochen, ich als Kind erlebt, nicht? Das ist ganz, ganz wichtig. Dieses ganze, Schneepflug und Helikopter und was es da alles gibt, da tun sie dem Kind keinen Gefallen. Das Kind muss eigenständig sein, es muss selbstständig sein, das muss sich selber auch versuchen, selber zu schützen. Natürlich kann man es nicht ganz alleine lassen, aber Man sollte schon einfach, weil die Kinder kriegen danach ein großes Selbstbewusstsein. Es gibt natürlich etwas, und das habe ich beobachtet, meine großen Kinder haben die Pubertät erlebt, da gab es noch kein Smartphone. Meine Kinder jetzt erleben die Pubertät, also die zwei Jungs, mit Smartphone, mit diesen ganzen Social-Media-Gedöns. Ja. Und das hat natürlich einen wahnsinnigen Einfluss. Mhm. Weil da ist plötzlich ein Gerät, das ja etwas ganz Wichtiges dir wegnimmt. Und zwar das Gefühl der Langeweile. Und das ist ganz wichtig, dass einem plötzlich mal langweilig ist und man irgendwie nichts tut und man sich irgendwas ausdenken muss oder irgendwie ja Blödsinn machen muss oder von mir aus ein Buch lesen muss. Aber jetzt hier haben sie ein Ding griffbereit, wo sie jederzeit draufklicken und jederzeit werden sie mit dem Finger wischen und unterhalten. Eine der fürchterlichsten Erfindungen, die es gibt. Selbst Erwachsene können damit schwer umgehen. Wie soll das funktionieren, dass das ein Kind kann? Deswegen bin ich der Meinung, dass Australien das sehr, sehr richtig gemacht hat, dass diese Social-Media-Geschichten erst ab 16 sind. Und da ist es auch noch früh, weil sie wirklich den Kindern nicht gut tun. In keinster Weise.
Was dürfen Ihre Kinder bei Papa, was Mama nicht erlaubt?
Bei mir dürfen sie schnell Skifahren.
Okay.
Wenn die Ulig Skifahren geht, ist die Bewegung auf der Piste nur mit einer Spezialkamera wahrnehmbar, die man aus den Tierfilmen kennt, wenn man so Bewegungen von Schnecken oder es öffnet sich eine Blüte. Ja, so ist es. Nein, bei mir dürfen sie fahren, weil Dings, Tempo, bam, das ist wunderbar. Da können sie mit mir, dürfen sie auch Moped fahren. Und also natürlich auf so gesperrten Straßen. Also ich bin da schon mutiger. Bei mir dürfen sie auch alleine durch den Wald gehen. Das war total interessant, ja, wie wir am Land gelebt haben. Und mein Sohn hat gesagt, ja, er will seinen Freund im Tal besuchen und sagen, ja, geh hier den Bach runter durch den Wald und dann Dings. Und die Uli sagt, bist du verrückt? Du kannst das Kind doch nicht alleine durch den Wald schicken. Was ist, wenn er überfallen wird? Sag ich, wie soll das passieren? Da im Wald, da ist der Räuber, der seit Wochen da sitzt auf der Lauer wie der Räuber Hotzenplotz und wartet, dass jemand vorbeigeht. Völlig absurd. Also da sind wir sehr unterschiedlich. Also ich habe da nicht solche Ängste, und weil ich wirklich der Meinung bin, die müssen ihr Ding machen. Also auch wenn mein Sohn weggehen will, ja, ich bin zu müde dazu, kann ich nur sagen, um 12 außer Haus zu gehen. Aber das war schon bei meinen großen Kindern so, ja. Also die sind dann die haben sich getroffen um 11 oder um 12 und dann sind sie um 12:30 außer Haus und sind dann herumgezogen. Hm. Und ich habe gesagt, ui, jetzt werde ich wirklich alt. Ja, nein, das dürfen sie, und da bin ich immer ein Verfechter für Skifahren, schnelles Skifahren, durch den Wald gehen und fortgehen.
Sie haben vor Ihrer Schauspielerausbildung, Sie haben es vorhin schon angesprochen, eine Ausbildung bei den Wiener Sängerknaben bekommen. Sie hätten also auch eine musikalische Laufbahn einschlagen können?
Ja.
Ja?
Habe ich dagegen entschieden.
Mhm. Weil?
Wissen Sie, das ist jetzt nicht schwierig, wenn Sie mit 13,5 hatte ich den Stimmbruch, man nennt das dort Mutation. Dann hat man die Möglichkeit, dort noch ins Mutantenheim zu gehen. Bin aber zurück aufs Land, nach Oberösterreich, und dort in die Schule gegangen. Und dann ist man in der Pubertät. Man trägt dann zum ersten Mal Jeans, weil im Internat dort, man war da meistens, wenn man unterwegs war, musste sich ja immer, entweder hatte man diese Matrosenuniform an oder man war immer so gleich angezogen. Ich weiß, da gab es immer noch diese grauen Hosen, rot-weiß-rot karierte Hemd und blaue V-Pullover. Also man war nicht wirklich modebewusst, und plötzlich ist man in der Pubertät, kommt raus, kommt zum ersten Mal in eine gemischte Klasse, wo es Mädchen gibt. Man hat mit Mädchen Kontakt, man hat mit Mode Kontakt. Das ist natürlich hier, da will man nichts zu tun haben jetzt mit jetzt Singen und mit Musik, was man die ganze Zeit gemacht hat. Ich wurde zwar eingeladen in Traunkirchen, wollte man mich als Mitglied für den Kirchenchor werben, und das habe ich aber nicht gemacht, da habe ich mich standhaft gewehrt. Aber ich bin in die Theatergruppe gegangen. Dadurch bin ich eigentlich zum Theater gekommen, zum Schauspiel. Das hatte viel, es hatte natürlich mit den Sängerknaben zu tun, aber auch dann viel mit der Schule, mit der Theatergruppe, mit dem Schultheater, weil das war bei uns sehr hoch angesehen. Und wir spielen da ja Riesenstücke von Anoui, Chano de Lerche oder wir haben Faust gemacht, ich spiele den Mephisto. Und das hat mich dann sehr geprägt. Also ich bin dann auch relativ früh ans Reinhardt-Seminar. Aber die musische, also das musikalische, erstens war ich kein wirklich guter Sänger. Ich habe ein bisschen ein Rhythmusproblem. Und auch das Instrumentale, das war nicht so meins. Jetzt tut es mir im Nachhinein ein bisschen leid, weil also der Gesang, so Operngesang oder so, das finde ich schon ganz toll. Und einer meiner Söhne, der Aaron, der auch Schauspieler ist, der spielt 5 Instrumente, der singt toll, der ist wahnsinnig musikalisch. Also da beneide ich ihn schon sehr drum.
Wie sportlich sind Sie eigentlich, so um fit zu bleiben für die Schauspielerei?
Für die Ulig?
Na, für die Ulig auch. Für die auch, na klar.
Ja, wie sportlich bin ich? Ja? Das sind auch Phasen. Im Moment fröne ich dem Tai Chi, das tut mir sehr gut. Ich fahre sehr gut und sehr viel Ski, wenn es möglich ist. Und versuche jeden Tag so eine halbe, dreiviertel Stunde Workout zu machen, wenn mich meine Familie lässt. Ich habe auch manchmal so Phasen, wo ich joggen gehe. Das ist mir aber sehr langweilig. Das ist wirklich für mich mühsam. Also ich habe nicht so eine Sportart, also bis auf das Skifahren, das kann man nur im Winter machen, die ich wirklich regelmäßig betreibe. Ich bin auch nicht jemand, der in ein Fitnessstudio geht, weil mich das fürchterlich langweilt, obwohl ich meine Söhne immer dazu nötigen wollen, zu gehen und dann irgendwie mit denen gemeinsam vor dem Spiegel zu stehen und uns gegenseitig die Muskeln zu zeigen. Nein, das bin ich nicht.
Sie sind gerade 58 geworden.
Gottes Willen, ich muss meinen Therapeuten anrufen.
Wie geht's Ihnen denn so, wenn Sie an die 60 denken? Oder ja, denken Sie gar nicht dran?
Sag ich ja, ich rufe meinen Therapeuten
an. Okay, so schlimm? Nee, nicht wirklich.
Alt werden ist doch, also alt werden irgendwie, ist doch nicht, kann mir doch niemand sagen, dass das ein Vergnügen ist. Das ist doch Käse. Also genauso blöd wie der Tod. Also einfach, ja, also es ist natürlich unterschiedlich. Schauen Sie, wie ich Kind war oder wie ich jugendlich war, und da war ein 60-Jähriger, war damals ein wirklich alter Mann. Ja? Jetzt ist ein 60-Jähriger...
Oft fit wie ein Turnschuh.
Oft unter Umständen fit wie ein Turnschuh, aber es ist trotzdem irgendwie eigenartig, wenn ich, jetzt werde ich irgendwie in 2 Jahren 60. Wahnsinn! Ich sollte für die Pension sparen, irgendwas sowas.
Sie spielen ab kommenden Donnerstag im Salzburg-Krimi. Warum sollten wir den nicht verpassen? Machen Sie doch mal Werbung für den Salzburg-Krimi.
Ja, warum sollte man den nicht verpassen? Es sind zwei sehr, sehr spannende Filme, die in einer unglaublichen, schönen und interessanten Gegend spielen. Man sieht sehr viel von dieser wirklich tollen Landschaft, von dieser entzückenden Stadt. Es spielen hervorragende Schauspieler mit Peter Lohmeier, Anna Loos. Die Geschichten sind dunkel, spannend. Es fühlt sich eigentlich an wie ein Kinofilm. Und ich glaube, man wird ganz gut abgeholt und taucht in eine besondere Welt ein.
Wie es damit weitergeht, entscheiden die Quoten oder wissen Sie das schon?
Nein, das weiß man heutzutage kaum. Also ich habe keine Ahnung, wie die Quoten sein müssen und ob es gibt die Überlegung, dass es weitergeht, ja. Das wird sich dann aber trotzdem zeigen. Aber eigentlich gehe ich davon aus, dass wir das weitermachen werden.
Lieber Fritz Karl, ich wünsche Ihnen weiterhin ganz viel Freude an Ihrer Arbeit. Wir merken, die haben Sie. Wir alle wünschen uns auch weiterhin Lustiges mit Ihrer Frau Elena Ulich. Grüßen Sie sie bitte von mir. Bleiben Sie gesund und alles Gute und vielen Dank für diesen Sonntagsbrunch.
Vielen Dank für die Einladung und einen schönen Sonntag noch.
Schauspieler Fritz Karl, ein Typ, den man einfach mag und der ein begnadeter Schauspieler ist. Diesen und andere Podcasts von MDR Sachsen, wie zum Beispiel unseren Politik-Podcast, bekommen Sie bei mdrsachsenradio.de, in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.